Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
The Champions. Hallo Julius, servus.
Ja, hallo, wunderschön. Schön, dass du da bist und schön, dass wir über die Champions League, man hat es vielleicht schon rausgehört oder vielleicht auch nicht, über die Champions League reden wollen. Da steht der 5. Gruppenspieltag an, von 6 bedeutet logischerweise auch, stehen ein paar Entscheidungen schon an in der Champions League und ja, deshalb besonders spannend, was sich in gewissen Partien da abspielt. Wir kommen der K.O.-Phase immer näher und deshalb heute, kleines Disclaimer, auch ein paar Spiele mehr in unserer Besprechung drin, ne? Weil so viele Entscheidungen anstehen. Bedeutet, wir versuchen die jetzt ein bisschen kürzer zu machen, damit wir trotzdem nicht unseren Rahmen komplett sprengen, aber wollen euch trotzdem ja einen kompletten Überblick geben, was so in der Königsklasse los ist. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort und damit würde ich sagen, absolut volle Agenda heute bei uns. Deswegen springen wir direkt mal rein und sprechen zuerst über die Gruppe E. Da wollen wir raufschauen, speziell auf das Duell zwischen Feyenoord und Atletico Madrid. Da sehen wir nämlich, dass die beiden ja nur 2 Punkte auseinander sind. Feyenoord auf Platz 3, Atletico auf 1. Lazio spielt gegen den Gruppenletzten aus Celtic währenddessen. Das heißt, zum Beispiel auch Atletico Madrid, vermeintlicher Favorit in dieser nicht so klangvollen Gruppe, könnte sogar auf Platz 3 abrutschen, wenn sie hier nicht gewinnen, Feyenoord einen großen Schritt Richtung Weiterkommen machen.
Ja, sehr, sehr spannend. Wir gehen einmal davon aus, dass Lazio Celtic schlägt, die ja überhaupt nicht gut drauf sind oder in der Champions League in dieser Gruppe einfach enorme Probleme haben. 0-6 bei Atletico vor der Länderspielpause zum Beispiel verloren. Also da die Schuldigkeit übrig geblieben sind, dass sie hier ja das Format haben, da mitzuhalten. Deswegen gehe ich von einem Lazio-Sieg aus, vielleicht sogar mit Handicap, um das Spiel ganz kurz abzuhandeln, wer schönere Quoten haben will. Und dann, ja, spannendes Spiel, Erster gegen Dritter, Feyenoord gegen Atletico. Und da wird es, glaube ich, richtig kribbelig, richtig eng. Also wenn du bei Lazio mal virtuell 3 Punkte mehr einrechnest, stehen die bei 10 Punkten. Das heißt, mit einem Unentschieden hätte Feyenoord noch Chancen aufs Weiterkommen, hätte aber 3 Punkte Rückstand. Atletico würde dann auf Rang 2 zurückfallen. Also du merkst schon, ich neige hier so ein bisschen in Richtung Unentschieden bei Feyenoord Atletico. Ich glaube, das wird ein richtig hart umkämpftes Spiel. Und wie eng diese Spiele ja sind, hat man in der Gruppe schön gesehen. Atletico hat mit Ach und Krach 3-2 zu Hause gegen Feyenoord gewonnen, aber da waren die Holländer die bessere Mannschaft, hatten Riesenchancen, haben den Ball nicht reinbekommen. Dann hat Atletico bei Lazio bis zur 95. geführt, da gab es ein Torwarttor zum Ausgleich. Also diese beiden Duelle waren ein bisschen Vorgeschmack darauf, was ich glaube, was uns bei Atletico gegen Feyenoord erwartet, nämlich ein Spiel auf das Messer schneide und ganz, ganz schwer zu tippen.
Schwer zu tippen, aber was man halt schon sagen muss, erstmal die Quoten natürlich, dann, wenn man doch irgendwie ein Gefühl hat für einen Sieger, spannend, weil beide 260er-Quoten haben, also beide Mannschaften wären im Dreiweg durchweg lukrativ. Und ich muss sagen, ich finde auch den dritten Tipp im Dreiweg, nämlich das Unentschieden hier, wirklich relativ spannend. Weil du hast es gesagt, Feyenoord kann Atletico durchaus gefährlich werden. Atletico ist aber sicherlich eine Mannschaft, die sich absolut nicht zu schade sein dürfte, auch hier das Unentschieden mitzunehmen im Notfall und auf jeden Fall sich bewusst zu sein, dass das für sie das etwas bessere Ergebnis sein dürfte am Ende. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie es einfach Feyenoord wahnsinnig schwer machen werden, dieses Spiel zu gewinnen am Ende. Ne? Also dass es ja vielleicht spielerisch so ein Übergewicht der Heimmannschaft gibt, das kann ich mir schon vorstellen, aber dass Atletico hier wirklich 0 Punkte mitnimmt und nicht nur den einen, das fällt mir schon schwerer. Am Ende würde ich sagen, könnte sich das auch zumindest in einem Unentschieden zur Halbzeit niederschlagen, weil man sich da vom klassischen Dreiweg-Tipp weghalten will, nämlich dass Atletico da reinstartet und das erstmal wirklich auch zäh halten wird und gerne das Spiel ein bisschen zerstören wird, damit Feyenoord zu Hause gar nicht so richtig ins eigene Spiel reinkommt. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Zur Halbzeit tippen, dann schließen wir auch nicht irgendwie den späten Treffer für den einen von beiden Mannschaften auf Augenhöhe aus. Aber ich glaube, in die Richtung tendiere ich hier.
Ja, verstehe ich den Tipp und den heiße ich sogar gut. Ich finde, das ist sehr, sehr naheliegend. Atletico hat sich ja oder tut sich sowieso in der Fremde viel schwerer als zu Hause. Letzter Spieltag übrigens ganz spannend wäre dann oder ist dann Atletico gegen Lazio, wenn wir voraussetzen, dass Lazio jetzt gewinnt, ne, und vielleicht sogar Erster wird. Und Feyenoord spielt bei Celtic. Ich glaube, auch da sagen wir eher wahrscheinlich die Holländer die Nase vorn. Also für Atletico jetzt zwei sehr, sehr schwere Spiele und der eigentlich große Gruppenfavorit, der auch Stand heute Montag noch Erster ist, ist es vielleicht ja nach dieser Woche nicht und vielleicht auch nach dem nächsten Spieltag nicht. Also sehr, sehr knifflig für Atletico, die ja bisher zwar genug Punkte geholt haben, aber wer weiß, ob es noch genug sein werden. Also ich glaube zwar nicht, dass sie in der Gruppenphase scheitern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht Erster werden. Und da auf diesem Weg dahin könnte es zum Beispiel ein Remis in Rotterdam geben. Aber auch die 260er-Quoten, ne? Sehr, sehr interessant. Natürlich ein bisschen ja risikobehafteter auf Atletico, denn die haben ja, glaube ich, in Glasgow ja auch nur Remis gespielt, bei Lazio nur Remis. Also auch hier das dritte Remis im dritten Spiel gut möglich. Aber wenn sie gewinnen, 260er-Quoten ist natürlich auch spannend. Also sehr, sehr spannende Paarung, auf die ich mich sehr freue.
So ist es und das gilt auch für die nächsten Paarungen, die wir hier auf dem Programm haben. Das ist die Gruppe F. Das ist ja an sich die namhafteste Gruppe, denn alle vier Kandidaten bringen irgendwie was mit. Und das bedeutet, wir haben eigentlich jeden Spieltag zwei spannende Paarungen und dieses Mal heißen die PSG gegen Newcastle und Milan gegen den BVB. Gerade Milan-BVB recht spannend, weil das Ganze erstens bedeuten könnte, dass Borussia Dortmund sich das Weiterkommen in dieser Gruppe sichert oder vielleicht sogar den Gruppensieg, wenn PSG nicht gewinnen sollte. Oder dass, wenn PSG gewinnen sollte und Dortmund gewinnen sollte, auch noch Mailand schon sicher raus ist. Ne? Also aus der Champions League.
Oder der BVB fällt auf Rang 3 ab, ähnlich wie bei Atletico, wenn sie nämlich in Mailand verlieren und PSG gegen Newcastle gewinnt, ist Dortmund plötzlich nur noch Dritter. So eng ist das hier. Und auch Newcastle hat ja noch alle Chancen. Die 4 Punkte haben, aber wenn die gewinnen, sind sie punktgleich mit Dortmund, sollte Dortmund nicht gewinnen. Überholen dann PSG. Also alles drin in dieser mega schweren Gruppe. Und ja, so knifflig es ist, so sehr alles möglich ist, ist halt auch bei BVB-Spielen alles möglich. Das hat ja das Borussen-Duell am Wochenende gezeigt, wo sie plötzlich hinten lagen, die Dortmunder. Und ja, man dachte sich, oh wei, das geht ja mächtig schief. Und dann hat man plötzlich in den 4., 5., 6. Gang geschaltet. Und innerhalb von 90 Minuten hat man die verschiedenen Gesichter von Borussia Dortmund gesehen. Und deswegen weiß ich nicht, welches wir im San Siro sehen werden. Das Schöne, das Hässliche.
Na, ich finde, was man ja schon fairerweise sagen muss, ist, in den letzten 3 Champions League-Spielen haben wir hauptsächlich das gute Gesicht von Dortmund gesehen. Also gegen PSG ist man natürlich deutlich zu ängstlich rangegangen. Aber was wir jetzt gesehen haben, war gegen Milan ein ordentliches Heimspiel, wo man die bessere Mannschaft war, wo man hätte gewinnen können oder sollen. Am Ende ist es ein Unentschieden geworden und 2 starke Spiele gegen Newcastle. Jetzt haben wir am Wochenende bei aller Kritik, die für die erste Anfangsphase auch berechtigt ist, trotzdem eine Mannschaft, die den 2-0-Rückstand gedreht hat in ein 4-2 und da waren teilweise auch sehr schöne Tore dabei. Also auch da gehe ich nicht komplett negativ raus, was die Eindrücke angeht. Und deswegen schon mal der Tipp zum ersten Spiel, nämlich Mailand gegen Dortmund, glaube ich, dass wir hier Borussia Dortmund mit mindestens einem Punkt sehen. Also die doppelte Chance auf Dortmund, das gibt im Schnitt 1,8er-Quoten. Und ich glaube, man wird sich wieder sehr kämpferisch präsentieren. Man hat in Newcastle schon gewonnen. Man weiß, um was es geht. Das ist ja auch ein Riesengeschenk, dass man jetzt in einer sehr guten Situation ist in der Tabelle. Hätten, glaube ich, wenige mit gerechnet. Und deswegen glaube ich, Dortmund wird sich hier ganz gut präsentieren und mindestens einen Punkt mitnehmen.
Interessant übrigens, mit Blick auf welches Gesicht von Dortmund sehen wir. dass die Wettanbieter und sicherlich auch die Tipper eher aufs hässlichere Dortmund-Gesicht setzen, denn 3,70er Quoten auf dem BVB ist eine sehr, sehr hohe Quote. Gleichzeitig gibt es Zweierquoten auf Milan, also eine klare Mailänder Favoritenrolle. Durchaus überraschend, klar, denn die Mailänder, ja, sind eher enttäuschend unterwegs. Ja, 5 Punkte ist jetzt nicht so schlecht. Ein Sieg aus 4 Spielen, ein bisschen dünn, aber es dauerte halt bis zum 4. Spieltag mit dem ersten Sieg und ich glaube auch mit dem ersten Tor, ne? Oder den ersten beiden Toren des AC Milan. Also die haben sich noch nicht so mit Ruhm bekleckert und trotzdem sind sie ihr klarer Favorit, Zweierquoten gegenüber 3,70er-Quoten. Finde ich durchaus interessant. Heißt natürlich auch sehr, sehr interessantes Value auf den BVB-Sieg oder eben in der Absicherung auf die doppelte Chance. Ich kann für mich persönlich den Dortmund-Sieg ausschließen. Ja, glaube ich nicht. Sie haben ja in Newcastle gewonnen, aber das war ja auch mit Ach und Krach und auch sehr, sehr viel Dusel. Das waren gute, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten und danach hing man teilweise in den Seilen und hinten raus hätte ja Newcastle treffen müssen. Ich glaube, so viel Glück werden sie nicht nochmal haben. Und Mailand wird sich jetzt auch nicht nochmal so zahnlos präsentieren wie in Dortmund. Sie haben jetzt das Heimspiel. Sie wissen, dass sie gewinnen müssen mit Blick auf die Tabelle. Also ich erwarte einen verbesserten AC Milan. Und wenn dann Dortmund wieder 20, 30, 40 Minuten von dem Gesicht zeigt, das nicht so schön ist, dann geht es hier eher Richtung Heimsieg, Julius. Also AC Milan gewinnt, Zweierquoten. Und dann hat man wieder Dortmund mit seinem, naja,
ja,
nicht so schönen Gesicht eben.
Ich meine, es ist jetzt der langweilige und der falsche Tipp, aber das musst du wissen.
Parallelspiel, komm, Parallelspiel, lass mal PSG,
ja, Newcastle. Doppelte Chance in Newcastle. Ich glaube tatsächlich, dass man da wieder einen Punkt mitnehmen kann. Haben im Hinspiel ja wahnsinnig überzeugt, sind in der Liga wieder richtig in der Spur, haben Chelsea jetzt auch deklassiert in der Premier League. Und gleichzeitig hat man unfassbaren Druck, dass man jetzt dieses Spiel gewinnen muss. Ich glaube, man hat jetzt diese Abreibung gegen Dortmund bekommen. Das wird auch richtig nachhängen, aber ich glaube, dieses Mal in einem motivierenden Sinne. Du gehst jetzt gegen eine Mannschaft rein, die du schon klar besiegt hast. Du rechnest dir Chancen aus, aber du weißt auch heute oder nie wieder, das ist für viele Spieler da auch die erste Champions League-Saison, die sie überhaupt spielen, das erste Mal Champions League. Und ich glaube, das wird was freisetzen bei Newcastle. Das zumindest für den Punkt reicht. Und wenn man sich dann die Tabelle anguckt, dann könnte es natürlich noch viel, viel spannender werden, wenn Newcastle hier auch noch oben mit angreifen kann mit einem Punktgewinn. Ich glaube tatsächlich dran und vor allen Dingen ist es auch super spannend, weil es eben im Schnitt 2,20er Quoten auf die doppelte Chance für Newcastle gibt. Das sind sehr, sehr lukrative Quoten für eine Mannschaft, die im Hinspiel den Gegner deklassiert hat.
Mhm. Aber das war das Hinspiel und jetzt spielt man in Paris und Paris hat Erfahrung am Freitag mit Topspielen in Heimspielen gesammelt, nämlich da gab es das Topspiel in der Ligue 1 gegen Monaco, Erster gegen Zweiter. Hätte Monaco gewonnen, wäre Monaco neuer Erster geworden. Wie ging es aus? 5:2 für PSG. Also eine ganz klare Aussage der Pariser, ganz klares Statement. Und es muss ja kein Statement werden, auch gegen Newcastle, aber ich glaube an den Heimsieg. Und der war ja dann auch irgendwo ein klares Statement, nämlich Richtung Weiterkommen. Denn das sehe es ja sehr, sehr gut für sie aus, wenn sie gewinnen. PSG 9 Punkte, Newcastle wäre dann ja, glaube ich, sogar raus im Rennen. Genau, wenn Newcastle verliert, ist Newcastle raus im Rennen um die Quali fürs Achtelfinale, weil direkter Vergleich gegen Dortmund ja verloren wurde und Dortmund hat schon 7 Punkte. Und PSG wäre enteilt. Von daher setze ich auf Milan 1x und PSG gewinnt, sind dann hier meine Tipps vom Ausgang her. Also ich glaube nicht, dass Newcastle in seiner Premierensaison jetzt in der Champions League oder in der Premierensaison seit vielen, vielen Jahren bei PSG was dagegen halten kann. Zu Hause okay, aber in Paris, nee, setze ich auf den Favoriten, auf die Startruppe.
Liebe Hörer, merkt euch die Gruppe F als die Gruppe, wo Alex komplett daneben liegt in dieser Woche. Und dann gucken wir mal, wie es nach Dienstag und Mittwochabend aussieht und ob er sich auch entschuldigt. Wir gehen weiter in die nächste Gruppe, sprechen über einen deutschen Beteiligten, machen wir ja auch immer. Können es hier, glaube ich, aber sehr kurz halten. Geht um die Gruppe G. City empfängt RB Leipzig. Beide Mannschaften sind schon weiter. Das kommt auch dazu. Das heißt, wir brauchen hier, glaube ich, von beiden keine Powerleistung erwarten, vor allen Dingen, weil beide auch Ziele natürlich in den Nationalligen haben, die es zu verfolgen gilt. Wir werden Rotation sehen, wir werden zwei Mannschaften sehen, ja, denen es, glaube ich, auch nicht mehr wahnsinnig viel geht. Und ja, dann nur die Frage, ob das vielleicht für einen kleinen Upset, also irgendwie ein Punkt für Leipzig reichen könnte oder eben nicht.
Naja, wenn sie gewinnen, also beide sind ja schon weiter, aber wenn Leipzig als Erster weiterkommen will, müssen sie bei Man City gewinnen. Optimalerweise mit 2 Toren Unterschied, denn sie haben das Hinspiel 1:3 verloren. Bei Punktgleich zählt ja direkt der Vergleich. Also wenn sie normal gewinnen, was schwer genug ist, müssen sie auf einen Patzer von City im letzten Spiel hoffen. Wenn sie mit 2 Toren Unterschied gewinnen, haben sie es natürlich in der eigenen Hand, Erster zu werden. Also du merkst schon, dass es beides irgendwie nicht so realistisch, ne? Sowohl 2 City-Patzer als auch ein hoher Sieg von Leipzig bei Man City. Vor allem Stichwort hoher Sieg, die gab es ja eher in diesem Duell für Man City. Die beiden trafen sich ja 2021 zum Beispiel ja auch schon. Da gab es ein 6:3 von Man City gegen Leipzig zu Hause. Und im März dieses Jahres traf man sich ja auch schon. Und da gab es ein 7:0 von Man City gegen Leipzig. Also richtige Packungen, richtige Abreibung für die Leipziger. Deswegen fehlt mir ein bisschen der Glaube an einen Leipzig-Punkt oder Sieg, sondern eher Richtung, naja, nicht 6:3 oder 7:0, aber eben Richtung City-Sieg.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch so mitgehen. Ich glaube auch, Marco Rose und alle Verantwortlichen bei Leipzig können das realistisch einordnen. Selbst wenn du alles gibst in diesem Spiel, ist nicht unbedingt gesagt, dass du gewinnst. Ich glaube nicht, dass du in dieser Gruppe erwartest unbedingt, dass du Erster wirst vor Manchester City. Und deshalb wird man eher auch ein bisschen aufs Schonen setzen, glaube ich, beide Mannschaften. Kein
Und die Form der
spektakuläres Spiel.
Leipziger, die
Ja, ich
Form der
sowieso,
Leipziger
ne? Wer
sind.
gegen Wolfsburg verliert, gewinnt meistens nicht gegen Manchester City. Kann
Eben,
man auch
also
so sagen.
Selbstvertrauen tanken geht halt auch ein bisschen anders. Ne? Da haben sie jetzt erneut enttäuscht. Zweimal binnen, ich weiß gar nicht, 3 Wochen, 4 Wochen gegen Wolfsburg, die auch ja, eine okay Bundesliga-Mannschaft sind, aber eigentlich auch sehr, sehr bieder und in schlechter Form. Also da hat man, ja, die Leistung war laut Rose nicht so schlecht. Er war sogar zufrieden im Postgame-Interview, aber naja, wie zufrieden kann man sein, ne? Nach einer erneuten Niederlage in Wolfsburg und dann bei City, die ja auch nur unentschieden haben, gespielt haben gegen Liverpool. Und auch Luft nach oben haben in der Saison bisher. Aber City zu Hause ist halt einfach ein ganz anderes Kaliber. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn sie sogar wieder mit Handicap gewinnen. Es muss ja kein 6-0 werden, aber ein 2-0, 3-0, 3-1, ne, liegt im Bereich des
Absolut.
Möglichen.
Dann lass uns den Sprung Richtung Gruppe H machen. Da wartet Barca an der Tabellenspitze, allerdings punktgleich mit Porto und auf die treffen sie. Und gleichzeitig lauert Schachtja Donetsk noch so ein bisschen im Hintergrund. Die haben nämlich 6 Punkte, sind also quasi in ein Spiel Schlagdistanz zu den beiden da oben. Und deswegen erstmal Donetsk gegen Antwerp, dann sicherlich auch im Parallelspiel klarer Favorit, um das ganz kurz abzuhandeln. Antwerp nur mit einem Punkt oder 0 Punkten sogar in der Gruppe.
Null.
Also da kann man schon denken, dass der vermeintliche Favorit aus Donetsk aufschließt, was die Punkte angeht. Und das gibt dem Duell Barca gegen Porto natürlich noch mehr Brisanz. Mein Grundgefühl ist, dass Barca zu Hause hier trotzdem, ja, entsprechend auch den Quoten, die wir hier haben, 1,50er Quoten zu 6er Quoten als Favorit ins Spiel geht. Andererseits schwingt natürlich so ein bisschen mit, dass man auch gegen Donetsk am Ende verloren hat. Also hundertprozentig sattelfest zeigt sich Barca mal wieder nicht in dem, ich glaube, in den letzten Jahren nicht wirklich Lieblingswettbewerb dieses Vereins.
Ja, und auch nicht in der Liga, denn da gab es am Wochenende ein erneut enttäuschendes Unentschieden bei einem eher ja, kleineren Verein, bei Rayo Vallecano. Lag man auch wieder 0-1 hinten, rettete hinten raus durch einen eigenen Punkt. Aber einen Punkt retten ist ja nicht der Anspruch des Meisters. Also es war ein Punktverlust in der Liga. Es war wieder eine sehr, sehr biedere erste Halbzeit. Es gab ja schon viele Punktverluste in dieser Saison, vor allem in der Fremde. Also nicht nur Donetsk in Hamburg, ne, da war man ja auch schwach, hat ja sogar verloren. Barca hat gegen Granada unentschieden gespielt, gegen Mallorca zwei Abstiegskandidaten, auch nur einen Punkt geholt. Jeweils lag man auch zurück, 0-2 sogar. Also sie tun sich auch gegen kleinere Mannschaften schwer und jetzt dann eben, ja. Woche der Wahrheit, beginnend mit dem Porto-Duell. Am Wochenende in La Liga übrigens gegen Atletico das Duell. Also sehr, sehr, zwei sehr, sehr große Heimspiele für Barca. Und das ist auch kein Selbstläufer. Das Spiel gegen Porto, sie gehen natürlich wieder als Favorit rein. Aber ja, das sind sie häufig und sie haben eben häufiger enttäuscht. In Porto gewann man mit Ach und Krach 1:0. Das war eigentlich auch ein Unentschieden-Spiel. Da war Porto keinesfalls schlechter. Und von Barca kam nach der Führung in Halbzeit 2 fast gar nichts mehr offensiv. Also sie haben auch offensiv enorme Probleme. Porto hat hier eine Chance, den Punkt mitzunehmen, sage ich mal. Das würde mich jetzt Nicht überraschend, auch wenn Barca natürlich Favorit ist, aber Porto hat gezeigt, die können richtig gut Fußball spielen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass die chancenlos sind, die Portugiesen. Also das ist hier echt ein spannendes Topspiel.
Ne, also wenn, dann finde ich tatsächlich auch das Unentschieden nicht so unspannend. Gibt auch 4-5er-Quoten, ist eine recht hohe Quote für ein Champions League Unentschieden, sonst finden wir uns da auf dem Dreierbereich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Porto da durchaus die Möglichkeit hat, aber Unentschieden tippen natürlich immer, das ist, ich finde immer so der gefährlichste Tipp, weil es natürlich in jeder Sekunde des Spiels bis zum Abpfiff noch irgendwie wegkippen kann, das Ergebnis. Trotzdem bin ich bei dir, könnte ich mir auch vorstellen, könnte mir auch
Ich
vorstellen, dass
gehe.
wir insgesamt wieder nicht so wahnsinnig viele Tore sehen, ehrlich gesagt. Also selbst wenn Barca das gewinnt, eher Richtung 1-0 oder Porto 1-1, dann, dass es so in die Richtung geht. Das heißt auch eine Underwette vielleicht nicht so uninteressant. Ja.
Ich gehe aufs, dass beide treffen, glaube ich. Weil Porto ja offensiv durchaus was zu bieten hat, haben in Antwerpen zum Beispiel 4-1 gewonnen und ich habe die Highlights damals gesehen. Grandiose Tore geschossen, wirklich grandiose Tore. Also sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Und Barca eben überhaupt nicht sattelfest in letzter Zeit. Man weiß auch nicht, ob Ter Stegen spielen kann. Die Nummer 2 stand nur im Tor am Wochenende. Ter Stegen hat ja Rückenprobleme. Also da nicht überzeugend. Und dann ist ein Porto-Tor auf jeden Fall drin. Und ja, Barca kann als Favorit das hinten raus vielleicht 2-1 gewinnen. Aber wenn sie gewinnen, dann glaube ich eher mit Gegentor. Also Barca gewinnt um Gegentor ist zum Beispiel ein schöner Tipp, spannender Tipp, weil dann die Quoten einfach über die 2 springen. Aber ich würde das bei der aktuellen Verfassung der Katalanen, das Unentschieden, nicht ausschließen wollen. Haben ja natürlich dann trotzdem Matchball am letzten Spieltag, denn sie spielen dann in Antwerpen, während Schachtar Donetsk und Porto sich die Punkte gegenseitig wegnehmen. Also zumindest der Spielplan meint es diesmal gut mit Barcelona, sodass es am Ende reichen sollte, auch wenn sie wieder Probleme in der Gruppenphase haben.
So ist es und damit gehen wir weiter auf den Mittwoch und in die nächste Gruppe und zwar die Gruppe A. Auch da hat besonders eine Mannschaft überraschend viele Probleme, nämlich Manchester United. Die stehen ganz unten in der Tabelle, konnten ein Spiel gewinnen und haben drei Niederlagen kassiert, unter anderem gegen Kopenhagen und Galatasaray, die beide über ihnen stehen in der Tabelle mit jeweils einem Punkt mehr. Jetzt geht's erneut gegen Galatasaray. Wie gesagt, Hinspiel hat man da auch verloren. Und Bayern trifft zeitgleich auf Kopenhagen. Ich glaube, das kann man so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen, denn das wird Bayern gewinnen aus meiner Sicht. Und
Aus meiner auch.
damit liegt sehr, sehr viel Spannung auf dem Duell zwischen Galatasaray und United, weil der vermeintliche zweite Favorit in dieser Gruppe, wo ja mit Kopenhagen und Gala durchaus Außenseiter auch unterwegs sind, der könnte ja noch weiter hinten abrutschen, beziehungsweise wenn Galatasaray das gewinnt, sogar ja offiziell schon die K.O.-Phase verpassen, ne?
Ja, also und das wäre ein Ausrufezeichen im sehr negativen Sinne für die Red Devils, die ja wirklich enttäuschen bisher in der Champions League. 3 von 4 Spiele verloren, ne? Das ist schon bemerkenswert. Also hier und da mal ein Unentschieden und mal nicht gewinnen, okay, aber 3 von 4 verlieren, zu Hause gegen Galatasaray verlieren, in Kopenhagen verlieren nach Führung, ein sehr, sehr kurioses, verrücktes, auch unglückliches Spiel für United, aber eben verloren bei Kopenhagen. Ja, trotzdem hast du jetzt eine große Chance, weil einfach Kopenhagen bei Bayern sicherlich wenig Chancen haben wird. Da setzt man darauf, dass die Bayern das machen, was sie in den Gruppenphasen immer machen, nämlich eigentlich jedes Spiel gewinnen. Und dann hast du ja einen kleinen Matchball oder Matchball gegen dich, gegen Galatasaray, weil wenn du verlierst, bist du raus. Aber hast das eben dann doch in der eigenen Hand. Ich bin gespannt. Den Galatasaray hat mir ja gegen die Bayern in beiden Spielen sehr, sehr gut gefallen. Sie haben mir im Old Trafford sehr, sehr gut gefallen. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, hier auf United zu setzen, die natürlich trotzdem jederzeit die Möglichkeiten haben, den Lucky Punch zu setzen, weil sie diese Klasse auch haben, ne? Rashford kann dir immer mal entwischen. Aber so als Mannschaft hat mir Galatasaray so gut gefallen, dass ich eher Richtung Unentschieden hier tendiere, um ehrlich zu sein. Und dann wäre die Entscheidung vertagt, denn
Mir,
Kopenhagen verliert und die beiden spielen unentschieden, entscheidet sich alles am letzten Spieltag.
also mir haben sie so gut gefallen, dass ich mir sogar mehr als ein Unentschieden vorstellen kann. Du hast es gesagt. Ich fand, in beiden Spielen gegen Bayern haben wir gesehen, Galatasaray durchaus eine spannende, ordentliche Spielanlage. Gegen United haben sie verdient gewonnen. Und jetzt spielen sie eben zu Hause in einem Stadion, das ja wirklich sagenumwoben ist mit einer Fanbase, die für absolute Kopfschmerzen sorgt bei den Gegnern. Das kommt schon noch
Kopf
dazu.
Kopf- und Ohrenschmerzen,
ja. Kopf- und Ohrenschmerzen, genau. Das kommt schon noch dazu. Und ich sehe Manchester United eben auch oft als Mannschaft, du hast es gesagt, die immer noch irgendwie von individueller Brillanz profitieren muss, weil es fußballerisch im Team oft irgendwie zurückfällt, auch hinter Mannschaften wie Galatasaray, haben wir gesagt, hat man auch im Hinspiel gesehen im direkten Vergleich. Und wenn dann noch dieser Druck kommt, wenn dann noch dieses Stadion kommt, wenn da eine Mannschaft wie Gala ist, die bereit ist, sich so ein bisschen in den Rausch zu spielen, dann aber auch trotzdem ja auch eine gewisse individuelle Klasse hat. Naja, Nicardi ist nun mal ein geborener Torjäger. Wenn du den in die Situation bringst, das haben wir auch im Hinspiel gesehen, dann macht er dir die Dinger. Für mich ist hier wirklich sogar ein Heimsieg drin. Und damit das Ausscheiden von United. Das gibt 2-6er, 2-6-5er Quoten. Mag sich ein bisschen riskant anfühlen, aber ich gehe tatsächlich mit dem Gefühl rein, wenn wir jetzt uns alles angucken, was United bis jetzt so in dieser Champions-League-Saison oder auch in der Premier-League-Saison geleistet hat, dann wird es mich überhaupt nicht überraschen, wenn diese nächste große Enttäuschung hier kommt.
Wobei sie ja Selbstvertrauen getankt haben am Wochenende, ne? 3-0 bei Everton gewonnen. Also da, ja, sollte man zumindest mit etwas mehr Selbstbewusstsein in dieses Spiel gehen. Mein Tipp ist übrigens beide Treffen und over 2,5 Tore, also als Kombi, denn ich glaube, wir werden ein ähnlich wildes Spiel haben wie Galatasaray Bayern oder eben wie Man United Galatasaray. Viele Tore, viele Torraumszenen. Galatasaray, die brennen ja richtig und sie haben so viel Offensivpower, aber hinten raus, ne, lassen sie unglaubliche Löcher, das hast du gegen Bayern ja auch gesehen, ne, die Kontermöglichkeiten der Bayern, wo sie teilweise 3-3 und so liefen, hinten raus war dann der Tank leer, dann ließen die Kräfte nach und du hast auch riesige Lücken in der Abwehr gelassen, vorne hast du bei deinen Torchancen, die du in Hülle und Fülle hattest, nicht gemacht. Gleichzeitig, Icardi kann auch eiskalt sein, also der wird auch wieder Chancen bekommen. Also du hörst es schon raus. Erwart erneut ein wildes Spiel, erneut ein feuriges Galatasaray, das Chancen haben wird und treffen wird. Aber Rashford und Co. werden auch Kontermöglichkeiten haben, werden auch riesige Chancen haben, wie die Bayern das teilweise auch hatten. Deswegen viele Tore, over 2,5 beide treffen. Und wie es ausgeht, boah, ganz schwer.
Also auch gegen Kopenhagen war ein wildes Spiel, gegen Gala war ein wildes Spiel und diese wilden Spiele hat United alle verloren bis jetzt, ne?
Ja, stimmt. Kopenhagen, Galatasaray war ja auch wild. Ja. Andersrum, Galatasaray, Kopenhagen endete ja auch 2-2. Ja. Also Galatasaray-Spiele lohnen sich auch für den neutralen Fan, die anzuschauen. Da wird es abgehen. Ich kann mir vorstellen, dass United das hinten raus gewinnt oder eben verliert oder es geht unentschieden aus. Also Dreiweg super schwer, deswegen sage ich beide Treffer und over 2,5. Spektakel mal wieder.
Das sind doch schon mal gute Aussichten für einen Mittwochabend. Wir gehen weiter in die nächste Gruppe und zwar die Gruppe B. Da wartet auf uns Sevilla gegen Eindhoven und eben auch Arsenal gegen Lens. Wir sehen richtig, dass Arsenal schon weiter ist in dieser Gruppe, aber mit einem weiteren Sieg dann auch ganz offiziell den Abstand wahren kann, um Gruppensieger zu sein, damit natürlich eine bessere Auslosung sich irgendwie zu sichern. Ne? Das heißt für Arsenal noch hier der Anspruch, vielleicht das letzte Mal das Ding zu gewinnen gegen Lens, während gleichzeitig Sevilla und PSV ja, und durchaus spannend ist, denn PSV steht auf Platz 2 mit 5 Punkten, damit aber auch in Schlagdistanz von Sevilla, die zwar auf Platz 4 stehen, aber mit 2 Punkten eben nur 3 Punkte weg sind und anschließen könnten. Mit einem höheren Sieg natürlich auch den direkten Vergleich noch gewinnen könnten und somit vorbeiziehen könnten. Das ist alles möglich in dieser Partie. Ja, und damit eine insgesamt relativ spannende Gemengelage hinter Arsenal. Ich glaube auch Arsenal wird mindestens den Punkt mitnehmen gegen Lens. Also die werden nicht so großartig mehr eingreifen können an diesem Spieltag, die Franzosen, weil sie eben gegen Arsenal nicht so die Chance bekommen werden. Und dann haben wir, wie gesagt, das Duell PSV gegen Sevilla.
Ich musste übrigens korrigieren, Arsenal ist noch nicht weiter, können noch ausscheiden, wenn sie beide Spiele verlieren und Eindhoven und Lens gewinnen jeweils. Dann kann Arsenal sogar noch das Achtelfinale verpassen. Es ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, weil sie ein schönes Polster haben. Ne? 4 Punkte Vorsprung vor eben PSV und Lens, aber eben durch direkte Duelle kann man es noch verlieren. Das macht es natürlich spannend. Ja, und wenn wir von einer feurigen, attraktiven Gruppe A reden, ganz so Ganz so spektakulär geht es in Gruppe B noch nicht zur Sache. Viele Unentschieden, 6 Stück gab es schon, recht wenig Tore. Ne? Eindhoven, Lens, Sevilla haben jeweils nur 4 Türchen geschossen. Also die sind ein bisschen, ja, magerer unterwegs, was nicht ganz so spektakulär wäre, leer wie United und Galatasaray, aber nicht minder spannend eben diese Gruppe, wo noch alles möglich ist. Arsenal ist natürlich großer Favorit, also gegen Lens will ich gar nicht um den heißen Brei rumreden, erwarte ich einen Handicap-Sieg der Gunners. Ich glaube, da haben sie genug Firepower. Lens ist für mich eine der Überraschungen, haben ja erst ein Spiel verloren. Ich glaube aber trotzdem, dass im Emirates der Arsenal ja zu gut sein wird, also Handicap-Sieg Arsenal. Und Sevilla PSV, boah, Sevilla ist halt einfach mal wieder auf Kurs Europa League. Und ich glaube, am Ende könnten sie bestenfalls in diese einziehen, vielleicht sie aber sogar verpassen. Denn in La Liga haben sie jetzt auch wieder verloren. Sie warten unter dem neuen Coach Diego Alonso weiterhin auf ihren ersten Sieg. Ich glaube, von 4 Spielen hat er dreimal, von 5 Spielen hat er 4-mal unentschieden gespielt in La Liga, jetzt einmal verloren. Also da läuft es überhaupt noch nicht gut. In der Champions League wurde auch noch nicht gewonnen. Deswegen habe ich irgendwie recht wenig Hoffnung, dass es viel besser wird für Sevilla. Sie können natürlich Eindhoven erneut schlagen, oder sie können sie schlagen, grundsätzlich. Sie haben es im Petto, aber die letzten Wochen machen da nicht so viel Hoffnung für die Andalusier.
Ja.
Also eher unentschieden.
Ja, also das Ding ist natürlich, was du jetzt gesagt hast, dass wenn man hier auch keine Punkte holt, tatsächlich auch mit der Euroleague irgendwann knapp wird, ne? Dann hat man ja nur noch den letzten Spieltag, um da punktgleich ranzukommen an Lens. Und auch nur, wenn Lens keinen Punkt holen sollte. Sollte Lens nur einen Punkt holen und Sevilla hier verlieren, dann sind sie schon ganz raus. Dann schaffen sie es gar nicht mehr nach Europa. Also es ist schon für Sevilla, finde ich, eine Menge Druck auf diesem Spiel.
Ja, das müssen sie gewinnen.
Andererseits, wie du gesagt hast, in der Liga und auch in der Champions League haben wir einfach noch kein überzeugendes Sevilla gesehen. Könnte natürlich sein, dass wenn sie es irgendwie schaffen, noch in die Euroleague, wir dann wieder das Sevilla sehen, was wir kennen in diesem Wettbewerb. Aber der Weg dahin ist sehr, sehr schwer. Und ehrlich gesagt tue ich mir auch schwer, den so klar aufgezeichnet hier zu sehen. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ein PSV hier wieder gute Chancen auf mindestens einen Punkt hat, dass wir ein Spiel sehen, was zumindest lange Richtung Unentschieden geht. Du hast es angesprochen, auch in der Liga, sehr häufiges Ergebnis. Damit reizt mich ehrlich gesagt auch wieder der Tipp mit dem Unentschieden zur Halbzeit, dass das
Ich wollte es gerade ansprechen.
ein relativ enges Spiel ist. Die Quoten für diese Tipps sind ja immer ganz gut. Und ja, dass es wirklich viel in Richtung Unentschieden geht. Natürlich kann es dann in so einem Champions-League-Spiel, wo es um so viel geht, einer muss aufmachen, das ist Sevilla, kann damit irgendwie noch den Lucky Punch setzen oder eben auch kassieren. Das kann natürlich dann auch passieren, umso offener du rangehst. Aber in der ersten Halbzeit, da werden wir zwei Mannschaften sehen, die sich vielleicht eher ein bisschen abtasten. Und deswegen finde ich hier den Tipp nicht so schlecht. Bei Arsenal gegen Lens würde ich mich dir anschließen. Ich glaube auch, wie gesagt, Arsenal wird das einfach dicht machen müssen jetzt und sind sich bewusst, dass sie die große Chance haben, da weiterzukommen. Das werden sie tun. Und damit würde ich sagen, haben wir auch die Gruppe B in unserer Besprechung erledigt, oder?
Ja, unentschieden zur Halbzeit, hast meinen Tipp vorweggenommen, wollte ich auch sagen, denn Sevilla tut sich eh sehr, sehr schwer. Es wird wieder eng werden und ja, wenn es am Ende nicht steht, das Remis, dann steht es halt zur Halbzeit. Denn am Ende, ja, Lucky Punch kann es immer geben, das ist ja wirklich der Fall. Also Remis-Tippen fällt mir auch immer schwerer, weil es gefühlt so selten ankommt. Ich bin ja eigentlich Freund von unentschieden Tippen, aber in solchen Spielen, ja, da kann immer mal einer auf der einen oder anderen Seite vom Laster fallen. Quoten übrigens sehr, sehr interessant, wer hier glaubt, nee, Sevilla gewinnt das hier mit Matchball und so oder vermeintlichem gegen sich Matchball. 2,60er-Quoten auf Sevilla natürlich super lukrativ, um das im Dreiweg direkt als Siegtipp anzuspielen. Allein, ja, sie haben mich in den vielen, vielen Wochen zuletzt überhaupt nicht überzeugt. Also mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass es wirklich eintreffen wird. Es kann eintreffen, aber es muss nicht. Die sichere Variante ist das Remis zur Halbzeit.
So ist es. Und die ganz sichere Variante in der Champions League ist ja eigentlich auf Real Madrid tippen. Deswegen gucken wir auch mal in deren Gruppe vorbei, weil wir da das recht klangvolle Duell zwischen Real Madrid und Neapel haben. Das sind auch die beiden Mannschaften an der Spitze. Real ist schon sicher weiter. Ein Punktgewinn hier gegen Neapel, weil sie das erste Spiel gewonnen haben, würde auch ein Unentschieden reichen, würde auch bedeuten, dass man die Tabellenspitze hält. Also das bleibt dann auch so. Neapel nur noch Chance auf den Gruppensieg, wenn sie hier gewinnen würden, und zwar höher als Real im Hinspiel. Gleichzeitig muss Neapel aber auch noch punkten, um sich Braga vom Leib zu halten. Die sind theoretisch mit 6 Punkten, könnten sie noch vorbeiziehen an den Punkten, die Neapel hat. Braga spielt aber zeitgleich gegen Union, um die Gruppensituation komplett abzuschließen. Und wenn Union da gewinnt, könnten die vorbeiziehen und nach einem ja wirklich schrecklichen Halbjahr eigentlich auf einmal auf einem Euroleague-Platz zumindest stehen und da doch noch weiterspielen, ne?
Ja, absolut. Und das schneller erzählte Spiel ist, glaube ich, das von Real gegen Neapel. Das klingt natürlich wirklich nach tollem Fußball, aber Neapel hat mich in der Champions-League-Saison bisher enttäuscht. Haben ja auch ihren Trainer gewechselt, Rudi Garcia, von dessen Anstellung ich sehr, sehr überrascht war im Sommer und überhaupt nicht überrascht war, dass er jetzt im Herbst.
Haben wir ja sogar in unserem Langzeit-Podcast für die Serie A haben wir beide etwas überrascht über diese Traineranstellung gesprochen.
Ja. Ja, und jetzt ist auf jeden Fall sein Job los und auch irgendwo mit Recht. Allein das Unentschieden, also sie haben natürlich gegen Union bei Union gewonnen, aber das war auch mit Ach und Krach und unverdient und zu Hause jetzt enttäuscht gegen dieses Union nicht gewinnen können. Von daher erwarte ich hier einen Real Madrid-Sieg. Und das Spannende ist ja, ich bin ja völlig überrascht, wie hoch die Quoten auf Real sind. 1,80 im Schnitt auf den Real-Sieg zu Hause im Bernabeu, die jetzt 3-0 bei Cardiff gewonnen haben und von denen man ja weiß, Champions League, da haben sie einfach Bock drauf. Also von daher, hier erwarte ich den Real-Sieg. Und das andere Spiel ist natürlich, ja, Endspiel für Union um die Europa League gegen Braga. Das Hinspiel hat auch aufgezeigt, dass das ein absolutes Duell auf Augenhöhe ist. Da hat ja Union, ich glaube, 2-0 geführt und dann in der 90. verloren. Ne? Wenn alles gegen dich läuft, dann passiert sowas mal. Gleichzeitig hat das Spiel ja aufgezeigt, das ist ein Gegner, dem kannst du beikommen, wenn du ein bisschen ja, entschlossener bist, ein bisschen mehr Spielglück hast. Vielleicht die bis jetzt unter dem neuen Trainer eine kleine Befreiung haben kannst. Immerhin gab es ja endlich mal einen Punkt in der Bundesliga nach, ich weiß gar nicht, wie viele 7 Niederlagen in Folge. Von daher traue ich Union mehr zu als Neapel, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch erstmal statistisch gesehen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Union Berlin ist ja tatsächlich nicht insgesamt so schlecht, dass sie nie wieder gewinnen werden. Das glaube ich. Es war ein ganz unerklärlicher Lauf, der vielleicht auch, das muss man ja sagen, zum Teil erklärbar ist mit dem Lauf, den man in den Jahren davor hatte. Ne? Da hat man ja wirklich konstant overperformed, konstant mit dieser Mannschaft auch Höhen erreicht, die man nicht erwartet hat. Und vielleicht ist das auf allen Ebenen so ein bisschen eingebrochen über dir. Und jetzt gab es aber eben den Reset, ne? Nach so langer Zeit auch den neuen Trainer. Es gab das Unentschieden, das wir auch gesehen haben. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt auch über einen Trainereffekt bei Union, denn am Wochenende stand ja noch mit Grote ein anderer Trainer an der Seitenlinie als jetzt der neue Trainer Nenad Bjelica, der ja eben sein erstes Spiel dann auch direkt in der Königsklasse haben wird. Und ich glaube, er persönlich wird da richtig Bock drauf haben, dass es sein Debüt direkt mit dieser Hymne losgeht. Und ja, seine Mannschaft natürlich auch noch drauf einschwören. Und das ist natürlich auch das Schöne in so einer Gruppe jetzt, wenn du auf die Tabelle guckst, ne? Wie gesagt, du spielst so ein horrendes Jahr, der Trainer muss gehen. Alle könnten unglücklich sein wie Sau, aber ein einziges Spiel, ne? Und ich glaube, so wird die Traineransprache auch ähnlich aussehen. Ein einziges Spiel und du kannst super viel wieder gut machen. Euroleague, K.O.-Phase für einen Verein wie Union Berlin, ne? Also, ich glaube, die werden da schon hochmotiviert rangehen.
Ja, das Interessante ist, im letzten Spieltag trifft dann Union auf Real Madrid, die dann aller Voraussicht nach auch als Erster qualifiziert sein werden, also die nie mehr so viel Lust haben werden, da wenn du 150% Vollgas gibst, kannst du da Real auch beikommen und hast dann ja wirklich noch alle Chancen auf Rang 3. Mich würde es aber überraschen, ich glaube nicht dran. Unterm Strich glaube ich nicht, dass Union Berlin die Europa League erreichen wird. Ich mach da mal, spiel da jetzt hier mal die Unke, ja, sorgt da mal für schlechte Stimmung im deutschen Lager hier. Ich glaube, nach dieser Horrorseuchen-Hinrunde kannst du das nicht mehr umbiegen. Das wäre zu verrückt. Und vor allem, ich halte viel von Braga. Ich glaube, fußballerisch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ne? Bei Union haben wir einfach spielerisch weiterhin so große Defizite. Ich glaube, Braga ist fußballerisch so gut drauf, dass die hier ja am Ende sich durchsetzen werden. Ich setze hier aber in dem Spiel tatsächlich aufs Unentschieden. Ich glaube, Braga, Union endet Remis. Dann hätte Union ja noch alle Hoffnungen, am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Real an Braga vorbeizuziehen, sollten die in Neapel verlieren. Und das ist ja dann doch noch möglich. Aber in Braga jetzt direkt gewinnen, das wäre schon ein großes Ausrufezeichen. Ich traue es Union nicht ganz zu.
Ja, es wäre halt der perfekte Moment für so eine Rückkehr, ne? Für Union. Und deswegen bin ich tatsächlich so
Dreierquoten, Julius.
Gespannt. 3,20er-Quoten sogar, ne? Also, und ich kann es mir irgendwie vorstellen, es würde so perfekt reinpassen, dass du am Ende, ja, in der Liga wirst du wahrscheinlich nicht mehr den Anschluss nach oben finden, aber dich jetzt vielleicht doch von den Abstiegsrennen nach und nach entfernen kannst und gleichzeitig spielst du irgendwie doch noch 3 Runden Europa League und am Ende sagst du, ja, verrückte Saison für Union, aber wieder gar nicht so schlimm oder wieder für so einen Verein eigentlich gar nicht verkehrt, weil der Trainer vielleicht auch einschlägt jetzt, ne? Ich meine, das ist eine ganz besondere Situation für uns alle, glaube ich, Union ohne Fischer zu sehen. Und ich glaube, das könnte sich rechnen. Und wie gesagt, ich glaube, dieses Spiel, das kannst du so gut den Spielern verkaufen, so gut Motivation drauflegen. Bin ich sehr gespannt. Und kann mir auch den Sieg vorstellen. Damit die 3,20er-Quoten. Damit würde ich sagen, lass uns weitergehen zur nächsten Gruppe, über die wir noch sprechen wollen hier. Es ist die Gruppe unter anderem mit Inter Mailand, die Gruppe D. Inter Mailand steht da im Moment nur auf dem Gruppenplatz 2, punktgleich mit dem ersten von Real Sociedad. Auch das werden wir nicht im direkten Duell sehen, sondern es ist weiterhin ein Fernduell zwischen diesen beiden Mannschaften. Benfica empfängt Inter Mailand und Real Sociedad empfängt Salzburg. Heißt ja Fernduell um die Tabellenspitze am Ende und Fernduell zwischen Benfica und Salzburg, wer Euroleague spielen darf. Bis jetzt Benfica 0 Punkte, Salzburg 3.
Ja, und das direkte Duell um den Gruppensieg wird sich dann, glaube ich, gibt es am letzten Spieltag und dann wird es sich, glaube ich, auch entscheiden, denn ich neige stark dazu zu sagen, die beiden Favoriten, die so klar deutlich besser sind als die anderen beiden Teams, die werden sich erneut durchsetzen, auch an diesem Spieltag. Heißt, Real Sociedad Sieg gegen Salzburg und Intersieg bei Benfica, der größten Enttäuschung bislang der Champions League, mit 4 Niederlagen in 4 Spielen und einem mickrigen geschossenen Tor. Das ist sehr, sehr dünn. Vor allem die Art und Weise von Benfica am vergangenen Spieltag in San Sebastian war wirklich unterirdisch. Ich glaube, sie lagen nach 20 Minuten oder was. 0-3 schon hinten. Da hat alles funktioniert für Real Sociedad und gar nichts für Benfica. Das macht mir wenig Hoffnung gegen dieses abgezockte Inter. Deswegen, ich neige stark dazu, dass die beiden Favoriten jetzt wieder gewinnen und es dann im direkten Duell am letzten Spieltag sich entscheidet, wer Erster wird und bleibt.
Ja, würde ich absolut so mitgehen. Ich sehe auch sowohl Inter als auch Real Sociedad einfach über den anderen beiden in dieser Gruppe schwebend. Das sehen wir auch an den Punktzahlen. Und ich glaube auch, dass sie sich in diesen Duellen keine Blöße geben werden. Frage ist natürlich trotzdem, ja, inwieweit Salzburg vielleicht dann doch irgendwie aufmüpfig werden kann mit dem Konterfußball. Benfica sehe ich auch in dieser Champions-League-Saison wirklich zu schwach, als dass sie da Inter wirklich wehtun könnten. Andererseits, ja, man darf halt nie vergessen, beide sind zumindest schon weiter, ne? Also wenn du vielleicht in Rückstand gerätst, auswärts vielleicht dann eben auch wie Inter bei Benfica und dann einfach nicht so richtig Bock hast, weil weiter bist du eh, könnte sich das schon rächen. Also es gibt diese kleinen Unwägbarkeiten, trotzdem bin ich insgesamt beide, würde ich auch sagen. Hier gibt's die relativ klaren Favoriten. Und was wir halt haben, sind halt wahnsinnige Quoten auf Inter. Also 2,6er-Quoten auf Inter.
Super spannend, ja.
Sind sehr, sehr lukrativ, muss man wirklich sagen. Ja, die Quoten auf Sociedad nicht sonderlich hoch mit den 1,5er-Quoten, aber auch da natürlich immer noch machbar für einen Kombischein und auch die sind zu Hause nochmal klarer Favorit. Am Ende würde ich es mitgehen so. Bedeutet natürlich auch, dass wir dann ja Duell um die Euroleague am letzten Spieltag sehen, wenn tatsächlich beide Favoriten gewinnen, denn dann kommt Salzburg mit 3 Punkten und Benfica mit 0 Punkten. Also das wird dann auch nochmal spannend werden.
Dann hätten wir 2 direkte Duelle um Platz 1 und um Platz 3 am letzten Spieltag. Hätten wir auch, wenn Benfica übrigens unentschieden spielen sollte, ne? Gibt es ja das direkte Duelle auch. Ändert ja nichts daran. Denn selbst wenn Inter verliert und Real Sociedad gewinnt, direkte Duell kann man es trotzdem noch drehen aus Inter-Sicht. Von daher sehr viel Spannung auch in diesem, obwohl es ja nicht danach aussieht, weil das noch eine riesige Kluft zwischen Platz 3 und Platz 2 herrscht, aber trotzdem sehr viel Spannung in dieser Gruppe. Wenn Salzburg natürlich einen Punkt holt und Benfica erneut verliert, dann gibt es etwas weniger Spannung um Rang 3, denn dann ist Salzburg schon in der Europa League und Benfica komplett raus. Eher würde ich Benfica zutrauen, um ehrlich zu sein, dass sie einen Punkt holen können als Salzburg. Also eher holt Benfica das Remis gegen Inter, als dass Salzburg, glaube ich, Real Sociedad was abtrotzen kann, denn die spielen zu Hause und sind unfassbar gut drauf, haben jetzt auch am Wochenende wieder gegen Sevilla gewonnen, spielen tollen Fußball. Von daher denke ich, es gibt Spannung am letzten Spieltag um Rang 1 und Rang 3 und so viel tut sich an diesem Spieltag wahrscheinlich eher nicht tabellarisch.
Ja, würde ich genauso mitgehen und sagen, Deckel drauf damit auf unsere kleine schnelle Champions League Übersichtsrunde, die wir hier heute gemacht haben, die wir schneller durchgekriegt haben, als ich gedacht habe. Aber es sei trotzdem nochmal der Hinweis an euch ausgesprochen, dass ihr auf wettbasis.com die fehlenden, glaube ich, nur zwei, drei Spiele, die wir gar nicht angesprochen haben, natürlich auch noch findet auf wettbasis.com in schriftlicher Form. Aber natürlich auch alles zu den anderen europäischen Wettbewerben, die jetzt erstmal anstehen. Das als kleiner Hinweis. Ne? Euroleague steht vor der Tür auch noch, genauso wie die Conference League, beide am Donnerstag. Wer da mehr Infos braucht, schaut gerne auf wettbasis.com vorbei. Das wird euch nicht enttäuschen, was den Informationsgehalt angeht. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, hören uns natürlich zum Bundesliga-Wochenende am Donnerstag schon wieder und sagen danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao.